Ja, schön, dass ihr gekommen seid zur Bibelstunde. Trotz des Schnees und des schwierigen Kommens, der Kälte, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Ihr seid wirklich die Mutigen und die Braven, die einfach kommen. Es ist schön, dass wir zusammen so Bibelstunde hier haben dürfen. Und ich hoffe, dass wir auch gesegnet werden zusammen. Wir befinden uns in Römer Kapitel 5 und wir haben schon das letzte Mal angefangen, über ein bestimmtes Thema zu sprechen, das Paulus hier sehr stark anspricht, ab Vers 12 bis zum Ende. Und wir haben schon so einige Verse auch angeschnitten. Und hier geht es immer wieder um ein bestimmtes Wort. Und zwar fängt es gleich in Vers 12 an. Hier heißt es darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Und irgendwie war ich jetzt bewegt, da wir schon ziemlich am Ende des Kapitels sind, so ein Thema dazwischen zu schieben. Und zwar bewegt sich immer das bei mir im Kopf so, das Wesen der Sünde. Was sagt die Bibel über die Sünde? Mal darüber zu sprechen. In der Theologie heißt das Hamatologie. Und wir machen mal so einen kurzen Schnitt über das Thema, das die Bibel durchaus ernst anspricht. Und es ist ein Thema, über das viele nicht so gerne reden. Auf vielen Kanzeln hört man das Wort Sünde nicht sehr oft. Und trotzdem ist es ein sehr wichtiges Thema. Und das Gute ist, dass wir müssen das Thema ja nicht nur von der negativen Seite betrachten, wir können auch das Positiv sehen. Und zwar, was Gott mit diesem Problem anfängt und welche Möglichkeiten Gott da noch hat, da wo wir so vieles verbockt haben. Und bevor wir darüber so richtig anfangen, möchten wir mal zusammen beten. Jesus, wir bitten dich von Herzen, dass du uns für dieses Thema leitest und schenke doch, dass wir auch davon von dir angerührt werden. Danke, dass du das Thema der Sünde sehr ernst nimmst und dass es dir viel bedeutete. Und Jesus, du bist dafür gestorben, damit wir das Problem beseitigt bekommen. Und danke, Herr, dass wir heute ja dieses Thema der Sünde betrachten können, in dem Wissen, dass du die Erlösung dafür gebracht hast. Danke, Herr, dass du für uns gestorben bist, dass du für unsere Sünden gestorben bist, für unsere Schuld. Und du hast uns reingemacht, du hast uns freigekauft und wir dürfen jetzt neue Menschen sein durch dich. Und wir bitten, dass du uns segnest, wenn wir jetzt darüber so nachdenken. Amen. Dieses große Wort Sünde wird oft mit verschiedenen Worten wiedergegeben. Zunächst einmal so kurz ein Blick in die verschiedenen Worte, aber nicht alle Worte. Ich will das auch gleich von vornherein so klarstellen, dass das jetzt nicht bis zum letzten jedes Teil betrachtet werden, oder dass ich jedes Teil jetzt betrachten werde. Das können wir auch nicht, weil dann müssten wir ein paar Stunden zusammen haben. Ein Vers, der so einige Worte zusammenfügt, ist uns in 2. Mose 34 wiedergegeben. Und zwar heißt es hier, und das ist, nachdem Mose war ja dort auf dem Berg gewesen, und dort hat er die 10 Gebote bekommen, und Gott hat ihm so einiges noch an Geboten weitergegeben, hat ihm so einige Vorschriften für das Volk gegeben. Aber das Volk da unten konnte es nicht aushalten, dass Mose 40 Tage einfach nicht da ist. 40 Tage und Nächte. Und die haben sich dann so ein Kalb gegossen und haben dann Götzendienst getrieben. Und Mose wurde von Gott dann runtergeschickt, förmlich mit den Gesetzestafeln noch in der Hand, weil Gott sagt, da unten, da wird Götzendienst getrieben. Und Mose kommt dann da runter und zerschlägt die Tafeln und ist da nicht besonders freundlich zu den Leuten, die dann da herumgetanzt haben, das ganze Volk. Es ist ja alles verständlich. Ich meine, Mose war 40 Tage dort oben auf dem Berg. Keiner konnte ihn sehen, keiner durfte den Berg betreten. Die hatten ja auch eine Wand ringsum gemacht, damit der heilige Gott nicht mit den sündigen Volk in Verbindung tritt. Sie haben auch Angst gehabt, das Volk hat Angst gehabt. Und dann ist Mose 40 Tage und Nächte weg. Und ich meine, jeder weiß von uns, wie lange wir es so ohne Essen und Trinken aushalten. Ohne Essen vielleicht noch ein bisschen länger, aber ohne Trinken. Mose ist 40 Tage weg. Und sie denken sich wahrscheinlich schon, wer weiß, was mit Mose passiert ist, dort auf dem Berg. Da ist auch immerhin der heilige Gott, der mit Blitzen und Donnern runtergekommen ist. Und wer weiß, was mit Mose passiert ist. Und sie haben sich dann halt ein Kalb gemacht und Mose kommt dann runter und merkt, dass dort das Volk sich von Gott abgeirrt hat. Er zerschlägt die Tafeln und dann geht er wieder hinauf nach einer Zeit zu Gott auf den Berg. Und Gott sagt, er macht dir neue Tafeln jetzt. Und dann sagt er in Vers 5, 6 und 7, das lese ich jetzt einmal. Da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt, und jetzt kommt es, und Schuld, Übertretungen und Sünde vergibt. Und hier werden drei Worte genannt. Hier wird einmal Schuld, einmal Übertretung, einmal Sünde so wirklich als Wort dargestellt. Und es heißt hier, dass Gott diese vergibt. Und das heißt aber auch gleichzeitig, dass diese Sachen, die Schuld, Übertretung und Sünde, etwas ist, was gegen Gott ist. Wenn er etwas vergeben muss, dann heißt es ja gleichzeitig, dass es gegen ihn gerichtet ist. Also, es wird Schuld, Übertretung und Sünde hier genannt. Es gibt dann auch noch das Wort Missetat, das oft verwendet wird. Man kann das vielleicht so sagen, Übertretung, das ist einfach Ungehorsam und Rebellion. Übertretung ist dann da, wenn ein Gesetz gegeben ist und das Gesetz übertreten wird. Das ist das schöne deutsche Wort, Übertretung. Man übertritt eine Grenze, die gesetzt worden ist. Das Gesetz wird übertreten. Dann Missetat ist ein Wort, das eigentlich nicht mehr so viel verwendet wird in unserer Sprache. Kein einziges Mal im Neuen Testament, interessanterweise, aber öfter mal im Alten Testament genannt. Und er spricht über falsches Handeln, Vergehen gegen Sitte und Rechtsordnung oder auch Verbrechen wird als Missetat gesehen. Schuld, da braucht man nicht weit zu erklären. Schuld ist dann, wenn man sich schuldig geworden ist, gegen eine andere Person, schuldig gegen Gott in diesem Fall. Und das Wort Sünde wird dann sehr oft immer wieder verwendet, sowohl im Alten Testament, so auch im Neuen Testament. Das Wort Sünde, im Neuen Testament wird das besonders verwendet und dort heißt es einfach Zielverfehlung. Das war, und daher kommt auch das Wort Hamatologie, Das heißt einfach, jemand zielt eine Zielscheibe und er zielt und guckt ein bisschen schief und der Pfeil, der geht los und trifft nicht das Ziel. Und dann heißt das, du hast gesündigt. Du hast das Ziel verfehlt. Du hast etwas versucht zu erstreben, aber es hat nicht geklappt. Es ist daneben gegangen. Einfach das Ziel nicht erreicht. Das ist das Wort Sünde eigentlich. Wie es normalerweise aus dem Griechischen so zu der Bedeutung kommt. Das waren zunächst einmal die Worte. Und dann, was ist eigentlich Sünde? Da gibt es einige Verse, die uns das deutlich machen, was Sünde eigentlich ist. Es ist gut, dass Gott uns da nicht einfach im Finsteren lässt. Er sagt uns, was Sünde ist. Und zwar in 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 4. Hier heißt es, jeder, der Sünde tut, der tut auch Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Also was ist Sünde? Johannes sagt uns, Sünde ist Gesetzlosigkeit. Sünde ist dann, wenn das Gesetz übertreten wird. Wenn man sich nicht an das Gesetz hält, das ist Gesetzlosigkeit. Und Gott hat uns sein Gebot gegeben und sein Gesetz ist gut. Es regelt das zwischen göttliche, nicht zwischen göttliche, sondern zwischen uns und Gott, das Leben zwischen uns und Gott. Und das Zwischenmenschliche, das Leben zwischen uns und den Menschen. Das sind die 10 Gebote zum Beispiel. Aber er hat noch viel mehr Gesetze gegeben, die für Israel gut waren. Die waren gut, damit sie gut zusammenleben konnten. Die waren nicht dazu da, um jemanden irgendwie schlecht zu stellen, sondern damit das Zusammenleben gut funktioniert. Ich meine, wir haben auch so viele Gesetze in unserem Land. Und die Gesetze sind zum Teil nötig, zum Teil sinnlos, aber zum Teil sehr nötig, damit das Zusammenleben funktioniert, damit wir wissen, was wir tun sollen und wie wir uns verhalten sollen. Und diese Gesetze, die beschützen ja auch einen. Ich meine, wenn das heißt, du sollst nicht stehlen, dann ist es ja nicht so, du sollst nicht stehlen, sondern es bewahrt ja auch den anderen, dass sein Gut nicht wegkommt. Es ist ja eine bewahrende Sache. Ich meine, es ist doch schön, wenn man ein Fahrrad nicht immer gleich abschließen muss und dann mit 3 oder 4 Schlössern abschließen muss, weil irgendeiner unbedingt die Dinger knacken will und das Ding wegnehmen will. Es ist doch schön, in einem Land zu leben, wenn man nicht Fahrräder abschließen müsste. Einfach abstellen und fertig. Autos einfach abstellen und gehen. Keine Sicherheitssysteme neu und neuer erdenken. Die Gesetze sind gut, damit wir geschützt werden. Das Problem ist nur, Menschen, die halten nicht diese Gesetze, die sind gesetzlos und die Gesetzlosigkeit ist Sünde. So lesen wir hier von dem Johannes es dargestellt. Oder lesen wir auch nochmal 1. Johannes 5, 17. Johannes, der ist jemand, der wirklich klar herausredet. Das finde ich immer so gut. 5, 17. Er war auch jemand, der gut in der Gemeinschaft mit Jesus lebte und so auch es von Jesus gelernt hat und auch in der Nachfolge gelernt hat, Sachen zu beurteilen. Und hier heißt es in 1. Johannes 5, 17, jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Aber es gibt Sünde nicht zum Tode. Aber ich will auf den ersten Teil jetzt eingehen. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Was ist Sünde? Ungerechtigkeit ist Sünde. Wenn wir ungerecht handeln, wenn wir etwas tun, was nicht richtig ist, was ungerecht ist, das ist Sünde. Und jetzt gesehen auf Gott, einmal, er hat uns Gesetze gegeben, er ist ein Gott, der gerecht ist, und wir, wenn wir gottlos sind, wenn wir gesetzlos sind, dann sündigen wir gegen Gott, wenn wir ungerecht sind. Dann sündigen wir auch gegen Gott. Ungerechtigkeit ist auch im Zwischenmenschlichen sehr stark ein Problem. Ich meine, wenn Leute ungerecht sind, man kann sehr schlecht Leuten vertrauen, die ungerecht sind. Oder man kann sich selbst schlägt ihm Anvertrauen, der ungerecht ist. Wenn jemand nicht gerecht richtet, dann weiß man nicht, bei wem man ist, wie man sich zu verhalten hat. Und hier heißt es, Ungerechtigkeit ist Sünde. Also es sind falsche Taten. Die 10 Gebote sprechen davon, falsche Taten sind Sünde. Aber auch falsche Verhaltensmuster sind Sünde. Es heißt nicht nur, du sollst nicht töten, es heißt auch, du sollst nicht begehren. Begehren ist nicht eine Tat, die wir tun, so direkt. Töten ist ja praktisch, was weiß ich, Messer oder eine andere Sache, stehlen, man entwendet etwas. Aber Begehren ist eine Sache, die im Inneren passiert. Sehr stark im Inneren passiert. Das Begehren sieht man nicht unbedingt gleich nach außen. Begehren heißt ja, ich will das haben, was der andere hat. Haus, Frau heißt es dort und so weiter. Sachen, die mir nicht gehören, die will ich haben. Es ist eine Sache, die bei mir im Herzen entsteht. Falsche Verhaltensmuster, falsche inneren Einstellungen sind das. Und das ist Sünde. Aber Sünde ist nicht immer nur so diese aktive Sache. Sünde kann auch passiv sein. Es ist interessant, was Jakobus dazu sagt. Jakobus war ja der Bruder oder der Halbbruder von Jesus. Und Jakobus hat dazu was zu sagen. Und Jakobus ist jemand, der auch sehr praktisch ist. Jakobus 4, Vers 17. Und hier heißt es, und das ist eine Sache, die für einige vielleicht erschütternd ist. Es heißt hier, wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Also Sünde ist nicht nur etwas Böses tun, was weiß ich, stehlen oder begehren, sondern auch etwas Gutes nicht zu tun. Und ja, da sind wir wahrscheinlich schon viel eher ertappt. Vielleicht sagen wir ja, mit Stehlen und was weiß ich, Morden, gut, da kann man ja auch das weit ausführen, ist denn Töten oder Morden eine Sache, die nur mit einem Messer oder mit irgendwelchen Gewehren geschieht. Jesus sagt, es kann auch durchaus mit Worten geschehen. Also das kann man auch alles ausweiten. Aber hier dieses Thema, wer da weiß, Gutes zu tun und es nicht tut, dem ist es Sünde. Viele sagen, ja, ich habe noch nie etwas Schlechtes getan, aber auch nie etwas Gutes getan. Und das Problem ist, da ist es schon Sünde. Angenommen, das ist wirklich jetzt wirklich nur rein angenommen, jemand hat in seinem ganzen Leben immer das Richtige getan und denkt dabei, er muss sich jetzt nicht zu Gott bekehren. Für den ist es genauso, dass er verloren ist, weil er einfach nicht Gott und seinem Wort glaubt, weil er einfach das Richtige nicht tut. Das Richtige ist, Gott sagt euch, bekehrt euch zu mir, alle Menschen vom Erdkreis, bekehrt euch zu mir. Und das ist das Gute, was wir tun können. Und er sagt, das will ich nicht tun. Für den ist es Sünde. Und er geht verloren. Auch wenn er alles richtig sonst getan hat in seinem Leben, aber er hat hier das Richtige nicht getan. Und es gibt so vieles, was wir tun können, was das Richtige ist, und wir es oft nicht tun. Und es ist hier von der Sicht von Jakobus und der Sicht der Bibel ganz deutlich Sünde. Also Sünde ist tun und auch nicht tun. Und das müssen wir einfach so auch mitbedenken. Dann kommt die große Frage natürlich, woher kommt denn die Sünde? Und Als erstes will ich dazu sagen, man kann Gott für die Sünde nicht verantwortlich machen. In 5. Mose 32, Vers 4, das will ich mal lesen. Man denkt ja sehr oft, ja, ist nicht alles von Gott gekommen? Aber 5. Mose 32, Vers 4, hier heißt es, er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch. Gerecht und aufrichtig ist er. Gott ist von der Bibel her, von Anfang an bis zum Ende, er ist der treue Gott. Er ist der zuverlässige Gott. Er ist derjenige, der gerecht ist, der alles richtig macht. Man kann Gott nicht für die Sünde verantwortlich machen. Man kann nicht sagen, dass Gott irgendwas geschaffen hat, was Sünde ist. Er ist für die Sünde nicht verantwortlich. Er hat sich nicht die Sünde ausgedacht. Das war nicht auf seinem, ich würde sagen Mist gewachsen, aber das kann man schlecht sagen eigentlich. Es war nicht seine Idee gewesen. Bei ihm gibt es keinen Mist. Er ist vollkommen rein. Er ist vollkommen gerecht. Er ist vollkommen gut. Und alles, was er geschaffen hat, war gut. Von Anfang an. Wir lesen die Schöpfungsgeschichte und wir sehen, wie alles gut geschaffen worden ist. Von Gott kommt die Sünde nicht. Man kann Gott dafür nicht verantwortlich machen. Und es ist falsch, Gott der Sünde zu beschuldigen. In 1. Mose Kapitel 18, da geht Abraham mit diesen drei Erscheinungen, den drei Engeln, und die gehen auf Sodom und Gomorra zu, und da spricht Abraham mit dem einen Engel oder mit Gott, der da mit ihm zurückgeblieben ist, und hier heißt es dann in Vers 25, das sei ferne von dir, dass du eine solche Sache tust und den Gerechten tötest mit dem Gottlosen. Dass der Gerechte sei wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Das sagt Abraham dem Gott. Und er sagt, sollte der Richter nicht gerecht richten? Und natürlich wird er gerecht richten. Und natürlich wird er nicht den Gottlosen und den Gerechten zur gleichen Zeit vertilgen. Natürlich wird er einen Unterschied da machen. Und das war von Gottes Seite von Anfang an klar gewesen. Man kann Gott nicht beschuldigen, dass er irgendjemals oder zu irgendeiner Zeit nicht gerecht richtet. Er richtet immer gerecht. Der Richter der ganzen Erde wird immer gerecht richten. Das geht gar nicht anders. In Jakobus 1,13, da heißt es, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott ist unangefochten vom Bösen. Er selbst versucht aber auch niemand. Gott ist ferne vom Bösen. Er ist so weit getrennt vom Bösen, man kann Gott nicht der Sünde oder etwas Bösen beschuldigen. Das ist vollkommen unmöglich. Sünde kam durch eine freiwillige Entscheidung von moralischen Geschöpfen. Die Sünde haben Geschöpfe gemacht. Geschöpfe, die sich entscheiden konnten. Und natürlich, die erste Sünde, überhaupt die allererste Sünde, die ist in Satan gewesen. Und dazu können wir Hesekiel lesen. Da wird diese wunderbare diese Darstellung gebraucht in Hesekiel 28. Und da wird dieser Morgenstern dargestellt. Vers 15. Du warst vollkommen in deinen Wegen. Hier ist die Rede, ja, über diesen Engel, der vollkommen geschaffen war, der ganz oben gesetzt worden war. Und hier heißt es, du warst vollkommen in deinen Wegen, vor dem Tag deiner Erschaffung an. Und dann kommt dieser Punkt, der so bedeutend ist, bis Sünde in dir gefunden wurde. Durch deine viele Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden und du hast gesündigt. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Und dann kommt das, Vers 17. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit und um deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich von den Königen zum Schauspiel gemacht. Und dann heißt es, mit deinen vielen Missetaten, durch die Ungerechtigkeit deines Handels, hast du deine Heiligtümer entweiht. Da ließ ich ein Feuer von dir ausgehen, das dich verzehrte. Und ich habe dich zu Asche gemacht auf Erden, vor den Augen aller, die dich sehen, aller, die dich kennen unter den Völkern, entsetzen sich über dich. Du bist zum Schrecken geworden und bist für immer dahin. Das ist eine Weissagung über den König von Tyrus zunächst einmal. Aber hier wird dann auch angesprochen, der Anfang der Sünde. Und zwar dieser Lichtengel, er hat sich überhoben. Sünde ist in ihm gefunden worden. Da kam die erste Sünde her. Ein erschaffenes Wesen, ein Engel, ein schönes Wesen, ein herrliches Wesen. Und nicht umsonst heißt er Lichtengel. Aber er hat sich überhoben. Er hat gesagt, ich will so sein wie Gott. Und jetzt wurde Sünde in seinem Herzen gefunden. Also Sünde kam zuerst durch Satan. Und man sieht darin, dass Sünde im Herzen anfängt. In Lukas 12, 19, da lesen wir über diesen reichen Mann, der eine gute Ernte hatte, einen guten Ertrag hatte und sagt, was will ich machen jetzt? Dann sagt er, ja, das will ich machen, ich will meine Scheunen erweitern und wieder alles reinholen. Was hat das für seine Seele gesprochen? Und Gott sagt zu ihm, du Narr. Sünde fängt immer im Herzen an. Sünde ist nicht eine Sache, die irgendwo ja, durch Taten zuerst anfängt, sondern die fängt immer im Inneren, im Herzen an. Und auch Jesus sagt das sehr deutlich. Jesus sagt in 1. Johannes, nein, das ist nicht Jesus, 1. Johannes 3, Vers 7, da lesen wir, dass Johannes sagt, 1. Johannes 3, Vers 7, Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Der Teufel sündigt jetzt zuerst, sagt uns Johannes hier. Er ist derjenige, der zuerst gesündigt hatte. Aber die Sünde ist nicht da geblieben beim Teufel und den Dämonen, die dann ausgestoßen worden sind, sondern die ist zu den Menschen gekommen. Und das haben wir ja schon das letzte Mal gelesen, in 1. Mose 3. Da wird das beschrieben, was da geschehen ist im Garten Eden, als Eva und auch Adam, als sie zur Sünde verführt worden sind. Und Eva sündigte auch wiederum, bevor sie die Frucht angebissen hat. Es war nicht der bissende Frucht, der die Sünde darstellt, sondern schon vorher war es eigentlich bei ihr eine beschlossene Sache. Im Vers 1. Mose 3, Vers 6, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht, und sie nahm von der Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Das ist jetzt dieser Vers, der diese Wende in der Geschichte der Menschheit bewirkte. Dieser Vers, wo dann das perfekte Wesen Adam, und Gott sprach ja, dass er sehr gut geschaffen war, dass er auf einmal nicht mehr perfekt war, weil er und Eva sich von Gott abgewendet haben. Und die Dinge, die wir hier lesen, ist, sie begehrte, sie glaubte der Schlange, und Adam, er war ungehorsam. Adam war derjenige, der es am besten wissen sollte, und er aß von der Frucht. Und jetzt diese Geschichte hier, die beschreibt eigentlich einige Dinge, die bis jetzt auch so geblieben sind. Und zwar, was die Schlange dort gemacht hat, oder was hier in diesem Sündenfall beschrieben wird, ist es einmal ein Angriff gegen die Wahrheit. Diese Frage, was ist denn eigentlich wahr? Gott sagt, wenn du von der Frucht essen wirst, wirst du sterben. Die Schlange sagt, das habe ich jetzt nicht gelesen, die Schlange sagt, du wirst nicht sterben. Die Frage ist, was ist wahr? Was Gott sagt, du wirst sterben, oder die Schlange, du wirst nicht sterben. Eva, sie zweifelte und entschied sich, die Frucht zu essen. Es war ein Angriff gegen die Moral. Die Frage, was ist Recht? Was ich Recht tun kann? Gott sagt, esse nicht. Die Schlange sagt, esse, du wirst so sein wie Gott. Und Eva, die schaut diese Frucht an und sagt, oh, sie ist gut zu essen. Das ist eine Lust für die Augen. Und macht ja weise. Sieht so aus, als ob sie weise macht. Und sie hat dann davon gegessen. Und das ist auch eine Frage, wer bin ich eigentlich? Gott sagt, oder Gott hat den Menschen erschaffen, Geschöpfe Gottes. Aber Adam und Eva wollten sein wie Gott. Die wollten sein wie Gott. Die Schlange sagte, wenn ihr davon esst, werdet ihr so sein wie Gott. Ihr werdet wissen, was den Unterschied zwischen Böse und Gut. Und Adam und Eva wollten wie Gott sein. Man muss auch dazu noch sagen, dass jede Sünde eigentlich irrational ist. Sünde kann man nicht irgendwie schön schreiben oder schön erklären. Sünde ist immer eine verrückte Sache. Eine Sache, die der Mensch macht und hat keinen Sinn. Ich meine, welchen Sinn machte es, dass Satan gegen Gott rebellierte? Er wusste doch, dass er ein Geschöpf ist. Welchen Sinn machte es, dass er rebellierte? Und welchen Sinn machte es, dass Adam und Eva Gott ungehorsam waren? Sünde ist nicht irgendwie rational zu erklären. Es wird so viel gesündigt. Und jede dieser Sünde, die ist total irrational, die ist total nicht erklärbar. Es ist einfach eine Tat, die gegen Gott ist. Oder wenn es eine Sünde im Zwischenmenschlichen ist, dann ist es eine Tat gegen einen anderen Menschen. Es ist nicht erklärbar. Heute werden alle möglichen Versuche gemacht, solche Sachen, was weiß ich, auf die Kindheit und auf die Erlebnisse zu verschieben. Aber nein, diese Sachen, die versuchen uns, die Sünde wegzureden. Aber wenn man richtig darüber nachdenkt, ist jede Sünde wirklich blöd. Die kann natürlich geschehen, weil wir falsche Entscheidungsgrundlagen hatten oder was weiß ich, aber man kann einfach sagen, die Sünde ist irrational. Ja, und welche Folgen hat die Sünde? Vor dem Sündenfall war der Mensch ja vollkommen, er war unschuldig. Und durch den Sündenfall ist seine Natur verdorben. Und das hat sich jetzt durch die ganze menschliche Rasse durchgezogen. Und da kommen wir jetzt zu Römer Kapitel 5. Ich wollte ja jetzt nicht nur über die Sünde reden, sondern weil auch Römer darüber redet, habe ich das da reingeschoben. Römer 5, Vers 19, das sind die Verse, die wir heute so betrachten. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind. Die Sünde ist zu allen Menschen hindurchgedrungen. Durch die Sünde des einen sind die vielen zu Sündern gemacht worden. Wir sind alle Sünder geworden durch die Sünde, durch den Ungehorsam des einen. Und zwar des Adam. Ich habe hier so einige Verse, aber ich will die jetzt nicht alle lesen. Durch die Sünde ist der Mensch von Gott getrennt. In 1. Mose 3, Vers 8, da lesen wir davon, wie Gott den Menschen sucht nach dem Sündenfall. Adam, wo bist du? Und der Mensch dich versteckt. Er trennt sich von Gott durch die Sünde. Plötzlich sieht er auf einmal, dass er nackt ist und findet darin eine Ursache, jetzt nicht mehr Gott zu suchen. Vorher, ich weiß nicht, wie oft er die Gemeinschaft mit Gott hatte. Ich denke nicht, dass es so heute geschafft und morgen in Sünde gefallen war. Da war Zeit dazwischen. Er hatte Gemeinschaft mit Gott immer wieder gehabt, so wie er war. Aber durch diese Sünde kam diese Trennung hinein und er versteckt sich vor Gott. Als ob er sich vor Gott verstecken kann. Aber er versteckt sich vor Gott. Auch wieder so irrational, sich vor Gott verstecken zu wollen. David sagt, wohin soll ich fliehen? Bis ins Äußerste des Meeres. Die Erde ist rund. Da gibt es kein Äußeres des Meeres. Wohin soll ich fliehen? Ich kann nicht vor dir fliehen. Und Adam meinte, er kann sich vor Gott verstecken. Aber das ist halt das Verdrehtsein durch die Sünde. Ich gehe schnell weiter, weil ich sehe, die Zeit geht so schnell. Die Sünde, die versklavt. In Johannes Kapitel 8, Vers 34. Jetzt ist es Jesus, der spricht. 8, 34. Jesus antwortet ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der Sünde tut, ist ein Knecht oder Sklave der Sünde. Sünde versklavt. Jeder, der Sünde tut, der ist ein Sklave der Sünde. Durch die Sünde ist die ganze Natur in Mitleidenschaft gezogen. In 1. Mose 3, 17 und 19, da heißt es dann, nachdem Gott sich diese ganzen Entschuldigungen von Adam, Eva angehört hatte, da heißt es dann, dass das Land jetzt noch Dornen und Disteln tragen soll. Die Natur ist plötzlich nicht mehr das, was sie vorher war. Vorher war es der Garten Eden, in dem alles Schöne wuchs, alles, was für den Menschen gut war. Und plötzlich ist es jetzt Dornen und Disteln. Im Angesicht sollst du arbeiten, heißt das für den Mann. Die Frau, für die Frau heißt das, in Schmerzen sollst du die Kinder kriegen. Und in Römer 8, 21, da lesen wir es auch so schön, dass es dort heißt, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und dann Vers 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt mit den Wehen, mit in den Wehen liegt bis jetzt. Die Schöpfung, die seufzt genauso mit, bis auf den Tag der Erlösung. Die Natur ist auch in die Mitleidenschaft gezogen. Alle haben in Adam gesündigt und so ist der Tod über die ganze Menschheit gekommen. Das haben wir in Römer 5, Vers 12 gelesen, dass der Tod durch alle oder zu allen hin durchgedrungen ist. Und das wissen wir heute. Ich meine, wenn jemand auch ziemlich lange lebt, und es gab ja Leute, die 900 Jahre lebten, eine sehr lange Zeit, und doch in 1. Mose Kapitel 5, da ist dieses, das habe ich bei mir angekreuzt, und er starb. Dieses Wort immer wieder. Und er starb. Seit Adam ist immer wieder dieser Vers zu hören. Und er starb. Und das geht durch die Menschengeschichte hindurch. Bis heute hin. Und er starb. Und wir werden, so Jesus nicht wiederkommt, auch wir werden sterben. Wir lesen in Römer 6, 23. Ich versuche da in dieser ganzen Ausarbeitung möglichst nicht Römer zu sehr in Anspruch zu nehmen, außer die Verse, die ich auch heute sowieso machen wollte, weil da kommen wir hin. Das nächste Mal, denke ich mal, ist dann Jörg dran und er wird das dann betrachten. Aber da heißt es, dass die Sünde, der Tod ist der Sünde Sold, in Römer 6, 23. In 1. Korinther 15, Vers 22, in Adam sind alle gestorben. Und in Römer, und da bin ich wieder in Römer 5, 21, da heißt es, damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, die Sünde herrscht im Tod. Die Sünde ist so wie ein König, der herrscht. Jeder Mensch muss sterben. Die Sünde herrscht im Tod oder in den Tod hinein. Das ist, was die Sünde macht. Das ist der erste Teil. Und zum Glück ist das nur der erste Teil. Und der Tod hat mehrere Facetten. Der Tod ist nicht das Gleiche immer. Und zwar, der Tod kann der leibliche Tod sein. Und das heißt, dass die Seele vom Körper getrennt wird. Das ist der Augenblick, wenn ein Mensch stirbt und dann nicht mehr sich bewegt. Da ist der Körper noch da, die Seele ist nicht mehr da. Das ist die eine Art des Todes, aber viel schlimmer ist die andere Art des Todes, und zwar der geistliche Tod. Und zwar die Trennung von Seele, von der Seele von Gott. Die Seele ist von Gott getrennt. Der geistliche Tod. Und das ist, was da im Sündenfall als erstes eingetreten ist. Zuerst, als die Frucht gegessen worden ist, als die Sünde dort vollbracht worden war, da kam der geistliche Tod über den Menschen. Sie starben zuerst geistlich. Deswegen versteckten sie sich plötzlich, weil sie geistlich gestorben sind. Und zwar, der Mensch war von Gott getrennt. Und das ist der geistliche Tod. Und der ist viel schlimmer als der körperliche Tod. Und dann gibt es noch in der Bibel die dritte Art des Todes. Und zwar nennt die Bibel es den zweiten Tod. Und die ist in Offenbarung 21, Vers 8 beschrieben. Und zwar, wenn das Totenreich in den feurigen Pfuhl geworfen wird. Wenn dann das Endgericht gesprochen ist. Und dann der Mensch überhaupt von Gott für alle Ewigkeiten getrennt ist. Die Sünde wird gerichtet. Und zwar, da wird der, ja, am besten ich lese es nochmal, Offenbarung 21, Vers 8. Hier heißt es, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Für ewig von Gott getrennt. Ja, und die Sünde hat Folgen. Die Sünde Adams hat für uns Folgen. Wir nennen das auch oft Erbsünde, Erbschuld. Wir sind alle als Schuldige erachtet, weil Adam sündigte. Man kann natürlich fragen, ist das gerecht vor Gott? Kann Gott so handeln? Kann Gott uns der Sünde Adams schuldig sprechen? Die Tatsache ist aber auch, dass wir selber sündigen, dass wir persönlich auch immer wieder versagen und sündigen. Das ist auch eine Wahrheit, die da ist. Und es gibt sicherlich keinen Menschen, der sagen kann, ich habe nie gesündigt. Das ist nur eine Sache, die wir annehmen, irgendwie könnten. Aber die Sache gibt es nicht. Wir haben alle auch gesündigt. Wären wir in Adams Platz gewesen, hätten wir wahrscheinlich genauso versagt. Wir dürfen uns nicht einreden, dass wir besser wären als Adam. Adam war perfekt, geschaffen worden. Wir sind das nicht. Und wenn wir da wären, hätten wir wahrscheinlich genauso versagt. Und genauso wie fair es ist zu sagen, dass wir in Adam alle gesündigt haben, ist es ja auch gut so zu sagen, dass durch Jesus Christus wir alle gerechtfertigt werden können. Und ich will damit auch hier stehen bleiben. Ich habe erst, einen Teil meiner Notizen geschafft, aber ist es egal. Ich denke, wir sollten jetzt hier stehen bleiben, weil ich auf jeden Fall noch einmal die letzten Verse betrachten möchte. Und hier wird uns ja in Römer Kapitel 5 so gegenübergestellt, was durch die Sünde Adams geschehen ist und was durch die Gerechtigkeit des einen, Jesus Christus, geschehen ist. Und die Dinge habe ich schon das letzte Mal betrachtet, das, was in Adam kaputt gegangen ist, durch Christus wieder hergerichtet wird. Und ich möchte jetzt nur noch die letzten zwei Verse lesen, Verse 20 und 21. Das Gesetz aber ist daneben hin hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden, damit wie der Tod geherrscht hat zum Tod, damit wie die Sünde geherrscht hat zum Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus unseren Herrn. Und das Interessante hier: Wir haben über die Sünde jetzt gesprochen, wir haben über die Folgen gesprochen und wir haben gesehen, wie weit uns die Sünde von Gott entzweit. Aber hier in diesem Vers ist es so schön zu sehen. Paulus spricht das Gesetz an und er sagt, das Gesetz ist dazugekommen, damit die Übertretung voll würde. Und was Paulus damit uns sagen will, ist die Übertretung, die Adam damals getan hat, damit sie auch bei uns klar wird. Adam hat das Gebot Gottes gebrochen. Das Gesetz ist dazu gekommen, damit wir, wenn wir sündigen, wir genauso in den gleichen Fußstapfen erachtet werden können wie Adam damals. Wir übertreten auch genauso das Gesetz, wie Adam es übertreten hat. Wir können nicht sagen, du Adam, was hast du da getan? Sicherlich können wir das so hochnäsig sagen, aber auch wir haben Gesetze übertreten. Aber das Gute ist, dass es dann heißt, da ist die Gnade überströmend geworden. Gottes Gnade ist größer als all diese Sünde. Die Sünde ist furchtbar, davon haben wir gesprochen. Aber Gottes Gnade ist größer als die Sünde. Gottes Gnade ist überströmender als die Sünde. Und Paulus, der ringt förmlich nach Worten zu sagen, hey Leute, die Sünde ist groß. Und schaut euch die ganzen Toten der Vergangenheit an, alles Folge der Sünde. Die Sünde hat immer wieder die Leute in den Tod gezogen. Aber die Gnade ist größer als die Sünde. Die ist überströmender als die Sünde. Und wir mussten versagen, das Gesetz musste kommen, damit die Gnade umso größer wird. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Und Paulus sagt dann weiter, Vers 21, damit, das sind seine Erklärungen, immer wieder, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben. Die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben. Die Gnade bringt uns ewiges Leben. Wir haben vom ewigen Tod gesprochen. Da, wo der Feuer gefuhl, wo alle Sünder da von Gott für ewig getrennt sind. Aber die Gnade, die herrscht zum ewigen Leben. Und ewiges Leben, das ist so eine Sache. Ich habe heute, ich brauche noch ein paar Minuten, ich habe heute so eine Predigt gehört und da war die Frage, wie viel ist oder was ist das Ergebnis, wenn wir eine unendliche Zahl nehmen und davon 10.000 abziehen? Ist immer noch unendlich. Und wenn man von der unendlichen Zahl Millionen Jahre absieht, ist es immer noch unendlich. Und hier ist die Rede, dass wir durch die Gnade Gottes ewiges Leben haben. Das heißt, wir werden die Ewigkeit brauchen, um die Gnade Gottes richtig zu begreifen und die Herrlichkeit Gottes zu erkennen. Wir brauchen die Ewigkeit, um das zu begreifen. Und wenn auch 1000 Jahre vergangen sind, wird es immer noch für uns neu sein, in der Ewigkeit Gottes Herrlichkeit und Schönheit zu erkennen. Und wir werden diese Zeit brauchen. Und wenn wir die Ewigkeit verkürzen sollten, dann verkleinern wir die Gnade Gottes. Weil wir brauchen diese Ewigkeit, um Gottes Herrlichkeit zu begreifen. Und damit die Gnade vollkommen ist, braucht sie die Ewigkeit. Und sie bringt uns zum ewigen Leben. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Natürlich immer nur durch Jesus Christus. Die Gnade ist uns durch Jesus Christus total geworden. Und diese Gnade, die dürfen wir haben. Da, wo der Tod geherrscht hat, vorher, auf dem Thron gesessen hat und gesagt hat, ich ziehe euch alle zu mir. Alle kommen in den Tod. Da ist die Gnade größer und herrscht jetzt über dem Tod. Der Tod hat nichts mehr zu sagen. Es ist ein neuer Herrscher da. Es ist die Gnade zum ewigen Leben. Wie wunderbar, was Jesus für uns getan hat. Natürlich ist das ein Wort für die, die Jesus erkannt haben. Jemand, der sagt, ich will mit dir nichts zu tun haben, Gott, für den Geld gilt dieses Wort nicht. Wer nicht in der Gnade ist, wer nicht die Gnade Gottes annehmen will, der ist unter dem Herrscher tot. Der Tod sagt, komm zu mir. Aber wenn wir unter Jesus Christus sind, wenn wir Jesus erkannt haben, dann ist die Gnade da, die herrscht. Und wir wissen, hier durch diese Verse auch, dass es zum ewigen Leben ist, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Danke, Jesus, dass deine Gnade so viel größer ist als der Tod, so viel größer ist als die Sünde. Danke, dass du den Tod überwunden hast, dass du die Sünde überwunden hast, dass du sie ans Kreuz mitgenommen hast und sie dort gerichtet worden ist. Danke dafür, Jesus. Und danke, dass wir heute unter der Gnade leben dürfen. Und Herr, wir bitten dich, dass auch diese Gnade uns jeden Tag beherrscht. Dass deine Gnade jeden Tag für uns neu ist. Und dass wir schon jetzt anfangen, dir zu danken für die Gnade. Und danke, dass wir die Ewigkeit brauchen werden, um dich zu erkennen, um dich zu sehen. Wir als nicht unendliche Menschen, deine Unendlichkeit zu begreifen. Jesus, wir wollen dich sehen und wir begreifen so wenig von dir jetzt in dieser Zeit. Und doch dürfen wir hoffen, dass wir dich einmal von Angesicht zu Angesicht sehen werden. So wie du bist, Jesus. Und wir bitten dich, dass du uns diese Freude auch jetzt schon schenkst und dass durch diese Freude wir bewegt werden, in unserem Leben schon hier so zu leben, dass wir dir wohlgefällig sind. Dass wir uns nicht der Sünde beugen, sondern dass wir überwinden durch dich, Jesus. Wir bitten dich, dass du uns Gnade dazu schenkst. Amen.